Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Luca Pizzato. Guten Abend. Wir sprechen über die Tanzszene in Israel. Nach dem vorläufigen Waffenstillstand in Gaza konnten jetzt zwei internationale Tanzfestivals in Tel Aviv und Jerusalem wieder stattfinden. Außerdem schauen wir auf eine Ausstellung in Bonn, die sich Kunst zur Zeit der Industrialisierung widmet. Und in München soll beim Haushalt gespart werden und damit auch bei der Kultur. Zuerst aber sprechen wir über das Gedenkstättenkonzept von Wolfram Weimer. Das steht weiter in der Kritik, denn deutsche Kolonialgeschichte kommt darin nicht vor. In der aktualisierten Fassung, die Mitte November vom Bundeskabinett beschlossen wurde, geht es praktisch nur um das Gedenken an den Nationalsozialismus und die SED-Diktatur in der DDR. Morgen in einer Anhörung im Kulturausschuss des Bundestags werden nun auch Expertinnen und Experten gehört, die für eine breitere, eine plurale Gedenkkultur stehen und für die Einbeziehung des Kolonialismus ins Gedenkkonzept plädieren. Heute bekräftigten Organisationen der afrikanischen, asiatischen und schwarzen Communities und weitere AkteurInnen der Kolonialismusaufarbeitung die Kritik noch einmal in einem offenen Brief. Mehr als 40 Vereine und 140 Personen aus Wissenschaft und Kultur haben ihn unterzeichnet. Auch Tahir Della vom Verein Decolonize Berlin. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ich wollte von ihm wissen, warum sie jetzt das Gedenkstättenkonzept kritisieren, wenn doch Kulturstaatsminister Wolfram Weimer bereits ein eigenständiges Konzept für deutsche Kolonialgeschichte für nächstes Jahr in Aussicht gestellt hat.
Man muss festhalten, dass sozusagen diese Entscheidung, dass es jetzt ein neues Konzept geben soll, ganz gezielt und ganz konkret zum Kolonialismus, das ist natürlich erstmal begrüßenswert, wobei der Prozess dahin und wer dann sozusagen auch beteiligt werden soll an diesem Prozess, das noch relativ offen ist. Und unklar ist auch sozusagen, warum sozusagen, wenn es dieser Wille da ist, sich mit dem Thema zu befassen, warum es da nicht im Gedenkstättenkonzept schon vorkommt tatsächlich. Und das ist, stellt immer noch die Herausforderung dar, dass es halt immer noch ein Festhalten gilt an die bisherigen Erinnerungspraxis, an die Gedenkpraxis. Und wo sozusagen jetzt aus unserer Sicht dazu gehört, eben auch den Kolonialismus zu gedenken oder auch zumindest sich damit zu befassen mal, umfassend mit Gedenkstellen, mit Lern- und Erinnerungsorten. Und das hätte durchaus sozusagen Platz gefunden in dem Konzept.
Was bräuchte es denn Ihrer Meinung nach für das Gedenken an den Kolonialismus in dem Gedenkstättenkonzept?
Na, ich glaube, wir brauchen erstmal eine Auffassung, in welcher Art und Weise das eine Wirksamkeit hat, die koloniale Vergangenheit Deutschlands, welche Kontinuitäten da sind bis zum heutigen Tag und welche Folgen es auch für die Gesellschaft insgesamt hat, die von Migration zum Beispiel ganz stark geprägt ist. Und wir brauchen auch tatsächlich eine Bestandsaufnahme, sozusagen inwieweit ist das bekannt, das Wissen sozusagen ob der deutschen Kolonialgeschichte und wie dem müssen damit umgegangen werden. Und es braucht vor allem auch ein Bekenntnis dazu, dass es eben auch ein Unrechtssystem ist, gleichbedeutend mit dem SED-Unrechtssystem oder mit dem SN-Unrechtssystem, wo deutlich wird oder so, wir gedenken dem sozusagen als Gesellschaft unter der Überschrift auch zum Teil nie wieder, dass die Dinge also nicht wiederholen. Und das gilt in gleichermaßen auch auf die koloniale Vergangenheit Deutschlands. Und da muss eben dezidiert darauf hingewirkt werden, dass das im Bewusstsein endlich mal eingeschrieben wird im deutschen gesellschaftlichen Bewusstsein.
Ich würde da gerne den Begriff gleichbedeutend rauspicken, den Sie sagten. Die Idee, das Erinnern an den Nationalsozialismus und an den Kolonialismus zu trennen, basiert ja auch auf dem Anspruch oder der Sorge, die NS-Zeit nicht zu relativieren. Gehen Sie damit?
Ja. Damit gehe ich jetzt überhaupt nicht mit, weil der Punkt ist, dass wir nicht müde werden, immer wieder zu erklären, wie wichtig das ist, das Erinnern sozusagen auch an den NS und das System, an den Folgen, die es gehabt hat und auch immer noch hat bis zum heutigen Tag und dass das Erstarken der Rechten hier in Deutschland natürlich auch deutlich macht, dass eben weiterhin an dieses NS-Unrechtssystem erinnert werden muss. Gleichzeitig erschließt sich mir aber nicht, warum das sozusagen automatisch passieren soll, dass ich hier, wenn ich dem kolonialen Vergangenheit gedenke oder mich damit beschäftige, warum es dann sozusagen automatisch zu einer Relativierung führen soll. Das hat ja sozusagen bei der Aufnahme des SED-Gedenken auch nicht dazu geführt, dass das NS-Unrechtssystem sozusagen in den Hintergrund gedrängt wurde, sondern es wurde sozusagen als ein weiterer Baustein des Erinnerns, des Gedenkens aufgefasst und das kann doch in gleichermaßen auch nur für die koloniale Vergangenheit gelten.
Das Thema deutscher Kolonialismus ist ja bereits seit ein paar Jahren zumindest in der Diskussion und politisch wird aber schon auch darauf reagiert. Also der Kulturstaatsminister hat kürzlich neue Leitlinien für die Provenienzforschung zu kolonialem Raubgut veröffentlicht und auch in Berlin und anderen Städten werden Straßen umbenannt, wie zum Beispiel die Mohrenstraße, die jetzt in Anton-Wilhelm-Amo-Straße umbenannt wird. Ich habe den Eindruck, das Bewusstsein ist ja mittlerweile da und es passiert ja auch was in Deutschland.
Absolut. Und es ist der Zivilgesellschaft zu verdanken, dass dieser Prozess endlich in Gang gekommen worden ist. Und es ist richtig, es passieren eine ganze Menge Dinge lokal, wie auch bundesweit Aktivitäten, und nicht bloß in Berlin, sondern auch in Hamburg, Köln, Hannover, Stuttgart, Frankfurt, wo sich eben auch Zivilgesellschaft auf den Weg gemacht haben, sich mit diesem Thema zu befassen. Und trotzdem ist es aber noch nicht so, dass es eben allumfänglich schon eingeschrieben ist und schon gar nicht sozusagen, wenn es darum geht, auch entsprechend Mittel in die Hand zu nehmen, um diesen Prozess weiterhin zu befördern. Denn eins ist klar, dass sozusagen, wenn die Aufnahme in das Gedenkstättenkonzept stattfindet vom Thema Kolonialismus, dann heißt es natürlich auch oder wird von uns erwartet, dass es auch entsprechend gerahmt wird, unterstützt wird durch Mittel und durch politische Willensbekundungen. Allein ist so ein Prozess nicht machbar.
Sagt Tahir Della, Vorstandsmitglied des Vereins Decolonize Berlin, über die Forderung, Kolonialgeschichte in der deutschen Erinnerungskultur stärker zu berücksichtigen. Der Terroranschlag auf ein Chanukka-Fest in Sydney hat erneut bewiesen, wie fragil die Sicherheit von Juden und Jüdinnen weltweit ist. In Israel selbst leiden Juden und Jüdinnen nach wie vor unter den Folgen der Anschläge vom 7. Oktober und den darauffolgenden Kriegen mit Gaza, dem Libanon und dem Iran. Auch für die Tanzszene bedeuteten sie schwere Einschnitte. Der internationale Austausch war und ist stark eingeschränkt. Renommierte Festivals wie die Jerusalem Dance Week oder die International Dance Exposure in Tel Aviv konnten 3 Jahre lang nicht stattfinden. Jetzt, nach dem von Donald Trump vermittelten vorläufigen Waffenstillstand, gingen beide Tanzfestivals wieder live über die Bühne. Christian Gampert hat sie besucht und berichtet von verhaltenem Optimismus in der israelischen Tanzszene.
In Sharon Friedmans Choreografie Promised Land, das verheißene Land, also Israel, geht in Jerusalem zunächst eine kapuzenverhüllte Gestalt immer wieder aus dem Dunkel in ein nebliges Licht, kehrt in eine Art Rundlauf zurück, geht wieder ins Gegenlicht, dann folgen weitere Figuren, die sich, schwarz und weiß gekleidet, verbrüdern, bekämpfen und dann wieder versöhnen werden. Es ist bei Friedmann ein ewiger, kämpferischer Kreislauf, den er in seinen Stücken verfolgt. Übrigens auch in dem in Tel Aviv gezeigten Go Figure, wo eine Figur im Rollstuhl sitzt, mit Krücken tanzt und von einer zweiten Gestalt zu mancherlei Flugeinlagen emporgehoben wird. Die israelische Gesellschaft ist versehrt an Körper und Seele, das kann man in vielen Aufführungen spüren. Die lange Pause seit Corona, dem 7. Oktober und dem 2-jährigen Krieg hat eine Vielzahl von Tanzproduktionen entstehen lassen, die nun alle gezeigt werden müssen. Naomi Perloff, die Leiterin des gastgebenden Susan Delal Center in Tel Aviv, ist immer noch ein bisschen verwundert, dass die International Dance Exposure tatsächlich stattfindet. Es gab hier wirklich eine besondere Atmosphäre, als wenn sich etwas gelöst hätte nach 2 Jahren Leiden und Krieg. Und nach dieser langen Zeit fielen sich hier alle wieder in die Arme. Es ist ein Wunder, dass das hier stattfindet. Aber ich denke, wir verdienen auch mal ein paar Glücksmomente. Der israelische zeitgenössische Tanz ist rein formal, technisch und physisch absolut on top. Es ist kein Wunder, warum so viele israelische Choreografen weltweit begehrt sind. Andererseits ist politisch so viel Druck im Kessel, dass man oft viel zu viel auf einmal erzählen will und kaum ein Ende findet. Diejenigen, die sich eine überzeugende Form erarbeiten, sind oft schon älter. Der Flamenco-tanzende Ironiker Hillel Kogan etwa, der Abstand zum Betrieb hält, oder die umwerfende Talia Beck, die mit ihrem Partner Tom Weinberger ein ziemlich gewalttätiges Liebesduo tanzte. Das aber Body Shelter hieß. Gerade im Krieg braucht der Körper Schutz. Passion, 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 Nene, Nene, Dolane, 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 Gassion, Passion, Gakra. Dieses surreale französische Gestotter stammt aus Michael Gettmanns Performance Passion is a Lonely Hunter, aber es steht auch für die Verunsicherung der israelischen Gesellschaft, deren Kommunikation deutlich gestört erscheint. Links und rechts hören einander kaum noch zu, die Erwartungen an die Zukunft sind äußerst vage, wird der Waffenstillstand halten, viele wollen weg, andere hoffen auf die nächsten Wahlen. Bei der Jerusalem Dance Week, die sehr sehr bescheiden auftretenden Ruby Edelmann und Ofra Idel organisiert hatten, bekam man jeden Tag einen neuen Einblick in die äußerst umtriebige Jerusalemer Szene. In Kulturhäusern bietet man auch Gelegenheit zu therapeutischer Bewegung oder Freiräume zum israelisch-arabischen Dialog. Eyal Scher, der Direktor des Israel-Festival, wandte sich gegen jeglichen Boykott. In Israel sind die Künstler oft Opfer der eigenen Regierung, im Ausland der BDS-Bewegung. Bewegungslos standen in einer Choreografie von Uri Shafir Tänzer als Chamäleons an den Wänden. Aber unsichtbar machen geht nicht. Manche Choreografen suchen Halt in alten Kibbutz-Tänzen, andere erzählen von einem Tag im Bunker. Der Krieg steckt allen im Körper und er führt zu bizarren Bewegungen. Zoo hieß die Choreografie des berühmten Ohad Naharin für die Batsheva Dance Company. Menschen als Tiere. In Israel fühlt sich derzeit niemand richtig wohl. Man tanzt, alles muss raus, alles muss gezeigt werden. Aber das Gemeinsame all dieser Performances ist leider das Trauma, das dort verarbeitet wird. Oder auch nicht.
Christian Gampert über internationale Tanzfestivals in Israel. Zurück nach Deutschland. München ist bekannt für seine hervorragenden Kunstmuseen, die Oper und ein paar experimentelle Theater. Und punktet damit auch bei international aufgestellten Wirtschaftsunternehmen. München ist Heimat mehrerer DAX-Unternehmen. Auch Softwareriesen siedeln sich hier an. Nur leidet München auch unter der Rezession und den niedrigeren Gewerbesteuern. Die Politik verordnet deshalb einen Sparkurs. Besonders betroffen die Kultur. 18 Millionen sollen sie einsparen. Morgen wird der Haushalt verabschiedet und es könnte sogar noch schlimmer werden. Tobias Krone mit einem Überblick.
18 Millionen Euro Einsparungen für die Münchner Kultur im kommenden Jahr wären 6,4 Prozentpunkte weniger. Münchens Kulturreferent Marek Wichers betont, es hätte noch deutlich schlimmer kommen können.
Wir sind jetzt bei zunächst mitgeteilten 23 Millionen Euro, die wir aus dem Referatsbudget hätten rausnehmen müssen, nach intensiven Gesprächen bei einer Summe von 18 Millionen Euro circa gelandet.
Und doch wird es für manche jetzt eng. Mit 600.000 Euro weniger muss das wichtigste städtische Kunstmuseum, das Lehnbachhaus, rechnen. Man bedauere das vor allem, da die Programmplanungen für Ausstellungen oft mehrere Jahre dauern würden, heißt es aus dem Haus. Ebenfalls mit einer 500.000 Euro weniger müssen die Münchner Philharmoniker auskommen. Die Lage sei durchaus herausfordernd, heißt es auf Anfrage. Staatsoper und das Gärtnerplatztheater, beides eigentlich Bühnen des Freistaats, erhalten jährlich insgesamt 5,5 Millionen Euro Zuschuss aus der Stadtkasse. Bisher. Die Stadt erwägt, auch hier zu reduzieren. Der Kunstminister Markus Blume drohte daraufhin mit Kürzungen seinerseits. Inzwischen aber ist man im Gespräch. Bei der Stadt versichert man, man wolle dem Freistaat noch einen Teilbetrag übermitteln. Bei den Münchner Kammerspielen, dem renommiertesten Theater der Stadt, erklärt die Intendantin Barbara Mundel, man habe schon in den vergangenen Jahren mehrere Millionen Euro eingespart.
Wir hatten Rücklagen und so, die nicht direkt und unmittelbar und sofort auf unser künstlerisches Budget durchschlagen. Aber jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir tatsächlich anfangen müssen, jeden Euro umzudrehen.
Zweckgebundene Rücklagen, zum Beispiel für spezielle Neuproduktionen bei einem Intendanzwechsel oder internationale Gastspiele, die seien jetzt weg. Gastspiele würden gestrichen, internationale Festivals auch. Engagements von besonders namhaften KünstlerInnen stünden in Frage, ebenso wie Inklusionsbemühungen. Demnächst könnte es an die großen Rücklagen des städtischen Eigenbetriebes gehen, die eigentlich als eine Art eiserne Vorsorge gelten. Man tue alles dafür, den künstlerischen Betrieb nicht zu gefährden. Und dennoch.
Die Möglichkeit, Experimente zu machen, Risiken einzugehen, wie wir sie jetzt gerade bei Play Auerbach eingegangen sind, unserer letzten großen Produktion, die unglaublich für eine große Resonanz gesorgt hat. Aber alle unsere Projekte sind eigentlich so Hochrisikoprojekte.
Sprich, ohne Garantie auf hohe Publikumsauslastung. Hoch im Risiko fühlt man sich auch in der freien Szene. Die solle laut Wichers auch im kommenden Jahr nicht gekürzt werden.
Jedoch darf man nicht vergessen, dass die Produktionskosten an sich extrem gestiegen sind. Also selbst eine bisherige Nicht-Kürzung kommt einer Kürzung gleich.
Sagt die freie Dramaturgin Florentina Tautu, eine der Sprecherinnen des Netzwerks München ist Kultur. Noch dazu, so berichtet eine Stimme aus der Kulturszene, die nicht genannt werden will, sei ihr vom Kulturreferat signalisiert worden, auch mit unterjährigen Kürzungen sei noch zu rechnen. Im Kulturreferat erklärt man auf Anfrage, dafür gebe es keine Anhaltspunkte. Allerdings, das Sparen werde auch in den kommenden 3 bis 5 Jahren weitergehen, sagt der Kulturreferent. Aber in welcher Größenordnung? Jüngst haben ein Münchner Blogger und die Münchner Abendzeitung aufgedeckt, die Stadt München ist inzwischen Gesellschafterin der staatlichen Beratungsfirma Partnerschaft Deutschland, kurz PD, eine Art staatliche Unternehmensberatung. Die hat Vorschläge für Einsparmöglichkeiten gemacht. Ein Vorschlag sei laut Abendzeitung, München könne doch auf alle Kulturpreise verzichten. Auch die Mieten für Orte der freien Szene sollen laut der PD-Empfehlung steigen. Damit nicht genug. Laut mehreren Quellen schlägt die Beraterfirma vor, den Zuschuss für die freie Szene ganz zu streichen und die Kammerspiele mit der zweiten großen städtischen Bühne, dem Münchner Volkstheater, zusammenzulegen. Das Kulturreferat erklärt wiederum, es könne nicht bestätigen, dass diese Vorschläge gemacht worden seien. Die für die Stadtfinanzen zuständige Stadtkämmerei erklärt auf Anfrage, Vorschläge von PD an die Referate seien nur eine Diskussionsgrundlage. Entscheiden werde der Stadtrat. Doch die Ergebnisse mit allen Vorschlägen lägen erst im 2. Quartal vor. Nach der Wahl des Münchner Stadtrats. KritikerInnen wie die oppositionelle Linken-Fraktion fordern, die PD-Vorschläge müssten schon vor der Wahl veröffentlicht werden, um im Wahlkampf Transparenz zu ermöglichen.
Tobias Kroner über die geplanten Kürzungen in der Münchner Kultur. Hunderte Männer in Reih und Glied, mit gesenktem Kopf, Schritt für Schritt, gehen sie geradezu mechanisch in ihre riesenhafte, unterirdische Fabrik. Szenen aus Fritz Langs Stummfilm Metropolis aus dem Jahr 1927. Der Film kritisierte schon früh die monotone und entfremdete Arbeit Anfang des 20. Jahrhunderts. Fritz Lang reagierte mit Metropolis auf die gesellschaftlichen Umbrüche der vergangenen Jahrzehnte. Die Hochphase der Industrialisierung, Arbeiterkasernen und Fabriken prägten zunehmend die Großstädte. Auch in anderen Künsten wurden qualmende Schornsteine, Fließbänder und Schreibmaschinen zu beliebten Motiven, wie in der Malerei der Neuen Sachlichkeit zum Beispiel. Im Bonner LVR-Landesmuseum ist unter dem Titel »Schöne neue Arbeitswelt – Traum und Trauma der Moderne« nun Kunst, genauer Malerei aus der Zeit von 1890 bis 1940 zu sehen. 300 Exponate zeigen, wie Künstler und Künstlerinnen auf die sich verändernde Arbeitswelt blickten. Henning Hubert war für uns dort.
6 Meter breit ist das Ölgemälde am Anfang der Bonner Ausstellung. Es zeigt die Bayerwerke in Leverkusen in ihrer Ausdehnung vor gut 100 Jahren. Otto Bollhagen musste das Bild mehrfach übermalen. Der Industriemaler sollte stets den aktuellen Stand an Werksarealen und neuen Stadtteilen abbilden. Und so entdeckt man viel mehr als nur Wasserturm, Schornsteine und den Werkshafen am Rhein. Dort zu arbeiten hieß und heißt, eingebettet sein in einen eigenen Kosmos, mit eigenem Betriebskindergarten, eigenen Sport- und Kulturstätten. Alles adrett und nett in der Fabrik? LVR-Landesmuseumsdirektor und Ausstellungsmitkurator Thorsten Falk.
Was er hier verschweigt, sind die ganzen negativen Folgeerscheinungen moderner Industriearbeit. Wir wissen, dass rund um das Werk in Leverkusen die Luftbelastung und die Wasserverschmutzung enorm war. Davon sehen wir auf diesem Bild aber selbstredend nichts, während ein fast divinatorischer Lichtschein auf dieses Werksgelände fällt.
Ist das also Propagandakunst für die Industrie? Der Saal mit Porträts der arbeitenden Bevölkerung zeigt ein großes Spektrum an Berufen, vom weiblichen Tennisprofi bis zum ikonischen Kohlenmann, gemalt von Leo Breuer. Ein kantiges Gesicht fällt auf, es taucht gleich auf mehreren Bildern auf. Maxe Bartel war Modell an der Dresdner Akademie und wurde rund um das Jahr 1932 gerne als Typ Urproletarier gebucht, der er gar nicht war. Mal wurde das Modell als arbeitsloser Werftarbeiter gemalt, mal als arbeitsloser Kohlekumpel. In einem anderen Saal dagegen zeigen Dokumentarfotos echte Arbeitssuchende in der Weltwirtschaftskrise. Fotograf Walter Ballhause war selbst seit 1928 arbeitslos und hat sie mit Schildern um den Hals, nehme jede Arbeit an, oder in langer Schlange vor dem Arbeitsamt fotografiert. Thorsten Falk.
Hinter dieser endlos langen Schlange wartender Menschen sehen wir als Graffito auf einer Fabrikhalle den Spruch »Wählt Hitler«. Das Ganze mit einem Hakenkreuz versehen. Ballhause zeigt uns damit, was die Nationalsozialisten plötzlich aus diesem Massenelend für eigene Wahlpropaganda zu nutzen versuchen.
Bernd Templin malte Ende der 1930er Jahre eine gesunde Landwirtschaft, goldene Garben und den Bauern mit der Sense vor einem voll ausgelasteten Stahlwerk im Ruhrgebiet. Auch da weht im Hintergrund wieder die Hakenkreuzfahne. Besonders Einsal zeigt Kunst, die problematisiert statt idealisiert. Fritz Langs Maschinenmensch in Kopie steht da als Warnung vor entfremdeter Arbeit. Andere Visionen zur Zukunft der Arbeit, alle um die 100 Jahre alt, machen auch heute nachdenklich.
Da sehen wir dann Gesellschaften, in denen gar nicht mehr gearbeitet werden muss, weil die Maschinen die gesamte Arbeit übernommen haben. Wir sehen Zukunftsgesellschaften, in denen soziale Gerechtigkeit eingekehrt ist. Wir sehen aber auch dystopisch anmutende Zukunftsentwürfe, nämlich dort, wo zum Beispiel gigantische Maschinen zu sehen sind, denen gegenüber die Menschen aber ins Hintertreffen geraten sind.
Diese Werke spannen gedanklich den Bogen ins Heute. Wie alt ist die Angst vor der Übernahme durch Rechner und Maschinen? Gab es schon immer Termindruck und Hektik auf der Arbeit? Und wer gibt den Takt vor? Man sieht übervolle Züge und Bahnsteige. Menschen stauen sich damals wie heute auf dem Weg zur Arbeit. Schöne neue Arbeitswelt im Bonner LVA Landesmuseum spielt nicht nur im Titel mit Huxleys dystopischen Zukunftsroman Brave New World. Sie lehrt, dass ausbeuterische und selbstausbeuterische Arbeit weder gestern noch heute schön sein kann.
Henning Hubert über die Ausstellung Schöne neue Arbeitswelt – Traum und Trauma der Moderne im LVR-Museum in Bonn. In Potsdam sieht sich das Fluxusmuseum mit Antisemitismusvorwürfen konfrontiert. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Ja, ein Porträt des Holocaust-Opfers Anne Frank und um die Schultern trägt sie die Kufia, auch bekannt als Palästinensertuch. So ist sie in einer Ausstellung des italienischen Konzeptkünstlers Constantino Cervo in Potsdam zu sehen. Die jüdische Gemeinde, die deutsch-israelische Gesellschaft mit Präsident Volker Beck und Brandenburgs Antisemitismusbeauftragte Andreas Büttner fordern die Entfernung des Gemäldes. Büttner erklärte, das Bild sei antisemitisch, weil es suggeriere, dass sich Anne Frank heute an die Seite der Palästinenser stellen würde. Für Cervo dagegen ist sie ein universelles Symbol der Verurteilung von Gewalt, so sein Statement in einer Hinweistafel neben dem Porträt. Auch die Museumsleitung weist den Vorwurf des Antisemitismus zurück. Laut Studien sind mittlerweile 40% der Inhalte auf Facebook KI generiert, bei TikTok sind es 25%. Darunter sind auch KI-Bilder, die Szenen aus KZs und NS-Vernichtungslagern zeigen, etwa ein amerikanischer GI, der zwei Kinder an der Hand aus dem KZ führt. Fake History. Darüber hat Deutschlandfunk Kultur mit Konstantin Schönfelder gesprochen, Wissenschaftsredakteur am Zentrum für verantwortungsvolle Digitalisierung in Darmstadt.
Es gibt einige Studien, die das Sanitizing nennen, also desinfizierend, dass sie bestimmte Formen der Gewalt und Grausamkeit verschleiern, weil sie die eigentlichen Grauen des Krieges oder auch der Konzentrationslager so ein wenig aussparen.
So der Politologe Konstantin Schönfelder. Die Stadt Dresden hat massive Kürzungen im Kulturbereich angekündigt. Speziell beim Erich-Kästner-Haus sollen 25% der Fördermittel gestrichen werden. Laut Betreibern müsste das Haus dann ab nächsten April schließen. Dagegen protestiert eine Petition des Netzwerks Kultur Dresden. PEN Deutschland hat sich heute solidarisch erklärt mit der Petition. Immerhin, die angedrohten Kürzungen haben den renommierten Intendanten Hasko Weber nicht abgeschreckt. Der gebürtige Dresdner wird ab der Spielzeit 2027/28 neuer Intendant des Staatsschauspiels seiner Heimatstadt. Aktuell leitet er noch das Staatstheater Cottbus. Davor war er in Stuttgart und Weimar Intendant und stellvertretender Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Das Käthe-Kollwitz-Museum Köln hat eine bedeutende Schenkung bekommen. Der kanadische Sammler Brian McCrindle überlässt dem Museum rund 60 Objekte, darunter auch die lange verschollen geglaubte früheste Skizze von Käthe-Kollwitz, eine Handzeichnung, die Arthur Schopenhauer zeigt, angefertigt von der 16-jährigen Künstlerin. Und der Schriftsteller Meja Mwangi ist tot. Er gilt heute als einer der bedeutendsten Autoren Kenias, arbeitete aber auch an Drehbüchern mit, wie etwa Jenseits von Afrika. Jetzt ist Meja Mwangi mit 77 Jahren gestorben.
Das waren die Kulturmeldungen von Nicole Strecker. Gleich nach den Nachrichten hören Sie die Informationen am Abend. Ein Thema dort, die Friedensverhandlungen zum Krieg in der Ukraine in Berlin. Das war Kultur heute mit mir, Luca Pizzato. Einen guten Abend.